Freies Radio Wüste Welle, der offene Sendeplatz am Donnerstagnachmittag live. Heute zu Gast Eric Esch, Filmemacher, Dokumentarfilmer und Ex-Tübinger, jetzt in München heimisch. Hallo Eric.
Hi, grüß dich.
Wie kommt man dazu, seinen Vater als Objekt des eigenen Films zu finden, zu nehmen?
Ja, das hängt halt immer auch vom Vater ab. Ja, in diesem Fall hatte ich halt einen sehr lebenslustigen Vater. Ich wusste schon, dass er eine bewegte Biografie hat, weil ich ja Bilderalben auch schon als Kind studiert habe, mir angeschaut habe. Da habe ich ihn in Militäruniform gesehen oder als David Hasselhoff für Arme, als Rettungsschwimmer sozusagen. Ja, der Grund, warum ich jetzt diesen Film gemacht habe, hing einfach damit zusammen, dass ich eine Entdeckung gemacht habe. Zufälligerweise, ich war auf der Suche nach einem Tischtennisschläger und da bin ich auf den Eröffnungsbericht und auch den Abschlussbericht von dem Operativvorgang Pirat gestoßen. Ich wusste zwar, dass mein Vater eine Stasi-Akte hatte, das hat er auch zu Hause erzählt, aber der Umfang des Ganzen war mir nicht so ganz bewusst.
3000 Seiten?
Genau.
So einen Fund zu machen und auch eine Idee zu haben, ist das eine, den Weg zu einem eigenen Film. Der ist ja dann doch nochmal viel steiniger und auch muss man viele Dinge vorher auch klären.
Ja klar, anfangs war es eher so ein Bedürfnis, was für mich selber wirklich zu machen und für meinen Dad und noch ein neues Programm auszuprobieren. Ich habe dann den Fehler gemacht und habe noch ein paar Leuten davon erzählt und die meinten, ja, das ist ja Wahnsinn. Und je mehr normale Familiengeschichten, also normale in Anführungsstrichen Familiengeschichten, die für mich normal waren, ich erzählt habe, desto größer wurde der Wunsch von diesen Leuten, dass ich da was drüber mache. Und dann habe ich irgendwann meinen Hörer in die Hand genommen. Ich hasse es, Leute anzurufen, die ich nicht kenne, und habe mal beim ZDF angerufen. Und daraus wurde aber dann ein 2,5-stündiges Telefonat. Und dann war mir klar, okay, ich muss mich jetzt wirklich hinsetzen. Und dann habe ich ein Jahr lang recherchiert und geschrieben und einen kleinen Trailer gebastelt. Und dann, weil die Entscheidungsprozesse ja auch immer, das dauert ja immer eine Weile. Und dann wurde entschieden, schön demokratisch abgestimmt. Und dann hieß es ja, das kleine Fernsehspiel, ZDF macht es.
Und man hat da so eine lange, bewegte Geschichte, alles in der Vergangenheit. Wie stellt man das dar? Bist du da rangegangen dann?
Ja, man musste es dann einfach in die Gegenwart rüberziehen. Und es war klar, dass mein Vater jetzt nicht mehr live, weil er ja verstorben war, vor die Kamera treten kann. Und dann war es für mich eben ganz klar von Anfang an, dass ich sozusagen ihn ersetzen muss. Was mir anfangs nicht so angenehm war, muss ich ehrlich sagen. Denn ich bin ja nicht umsonst Dokumentarfilmer geworden, der eigentlich lieber hinter der Kamera agiert. Und so mir war halt wichtig, dass ich möglichst authentisch rüberkomme. Und da musste ich mich immer in so einen authentischen Mut versetzen.
Wie klappt das?
Ach, da gibt es so verschiedene Techniken, die muss ich jetzt ja hier nicht erzählen. Aber Wichtig ist, dass man das alles nicht so ernst nimmt. Und das war mir ganz wichtig, dass dieser Film nicht jetzt so eine bleierne Schwere so vor sich hinträgt, weil man könnte ja auch so einen Film, oh Stasi, der eigene Vater, es könnte alles so dramatisch sein.
Du hast ja wahrscheinlich im Verlaufe der Recherche und dann auch der Dreharbeiten immer wieder neue Sachen erfahren, was du vorher noch nicht wusstest. Was hat es mit dir gemacht? Wie hast du dich auch verändert im Laufe der Dreharbeiten und dieses Prozesses?
Ja, seufz. Ich erhole mich jetzt immer noch davon eigentlich. So langsam geht's wieder. Ich lade so ein bisschen das Gepäck ab. Mir ging's zwischendurch echt nicht so gut, wenn ich das so sagen darf. Denn das waren jetzt nicht so monsterfurchtbare Sachen. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, dass mein Vater ein Doppel- oder ein Triple-Agent war und in Wirklichkeit für die Chinesen gearbeitet hatte oder so. Aber diese persönlichen Sachen so zu finden, ich nenne da mal das Tagebuch von meinem Vater, was er angefangen hat, als er so 1920 war, am College war. Und als Sohn dann zu lesen, so von seinen kleinen amorösen Eskapaden oder Abenteuern, ja, die Ausgangsfrage ist ja dramatisch, war mein Vater ein Spion? Und ich habe versucht, im Verlauf der Recherche, aber auch der Dreharbeiten, mich da so reinzusteigern, weil ich dachte, das ist ganz wichtig, auch so ein bisschen die Position der Gegenseite einzunehmen. Und zu schauen, so, ja, also wenn ich jetzt so ein DDR-Stasi-Mitarbeiter gewesen wäre und da kommt dieser Bob Esch immer an, jedes Jahr dreimal, viermal und mit Studenten und spricht jeden an, NVA-Leute, Fopos, und horcht die eigentlich aus durch seine nette Art und so. Und scheinbar gab es da auch Fälle von wirklichen Agenten, sage ich mal, die auch genauso operiert haben. Und der Oberst der Akte, der leitende Oberst, mit dem habe ich mich auch getroffen, der wollte nicht vor die Kamera. Der war sehr jung, als er die Akte anlegte. Und es war für ihn so eine Möglichkeit, Karriere zu machen. Ist nicht ganz aufgegangen dann.
Welche Indizien hat es noch gegeben, außer dass er jetzt alle Leute angesprochen hat?
Ja, es gab eben Indizien aus einem ganz frühen Stasi-Archiv in den 50er, Ende der 50er Jahre. Und da war wohl bekannt, dass mein Vater fürs Militär gearbeitet hat. Aber was ich nicht verstanden habe, da standen auch gleich Verbindungen zu US-Geheimdiensten drin. Damals in den 50er Jahren, eben Ende der 50er Jahre, Berlin-Tempelhof, auch bekannt die Berliner Luftbrücke, Rosinenbomber und wichtiger Flughafen in der Geschichte Berlins, aber auch Deutschlands, kann man sagen, oder der Weltgeschichte sogar, wurde eben nicht nur für die zivile Luftfahrt genutzt, sondern auch vom Geheimdienst, von der Army Security Agency, die dann später in die NSA integriert wurde.
Und da war dein Vater Teil davon.
Da war der Teil davon und das war auch so eine Neuigkeit für mich. Ne? Das hat er nicht an die große Glocke gehängt.
Könnte es sein, dass die Stasi von der Vergangenheit von deinem Vater wusste bei der ASA und deswegen ihn vielleicht auch ins Visier genommen hat?
Kann sein, dass er irgendwie eine Namensliste oder sowas, die waren ja sehr, sehr gut. Also das habe ich ja auch im Verlauf der Recherche und so weiter, wo ich da immer tiefer reingegangen bin, habe ich ja wirklich so eine Art Respekt für die Auslandsspionage der Staatssicherheit bekommen. Die waren ja wirklich besser. Die waren einfach besser. Also gerade was dieses Human heißt es, also Human Intelligence angeht, da waren die wirklich gut, weil die hatten einfach auch überzeugte dann Kommunisten oder also ja, sagen wir mal, ideologisch überzeugte Mitarbeiter dann. Und da waren sie den Amerikanern überlegen, die ja immer nur mit Geld damals, wie heute, Fragezeichen, versucht haben, an Informationen zu kommen. Ne? Und zwar gibt es dann die Einschätzungen von den, sagen wir mal, hauptamtlichen Stasi-Mitarbeitern. Und dann gibt es die Berichte von den IMs, also von den inoffiziellen Mitarbeitern. Und da gibt es halt Unterschiede. Der eine schreibt kurz und knackig, weil er das vielleicht schon öfters gemacht hat. Und der andere verliert sich in ewigen, detailreichen, nichtssagenden, und das fand ich ganz interessant, da steht dann immer noch mit Kugelschreiber, manchmal noch so daneben von dem Oberst oder sowas, zu viel Geschwafel oder ja, und, na und, Fragezeichen. Und aber der eine IM-Doktor, der hat sich sehr, sehr große Mühe gegeben, der dachte halt, je mehr Material ich liefere, desto besser, und hat sich dann da wirklich in literarischen Ergüssen da so wirklich, ja, sehr anstrengend zu lesen, also sehr, sehr anstrengend zu lesen. Ich habe immer Kopfschmerzen gekriegt nach ein paar Stunden.
Dann so ein bisschen Alltagsbeobachtung, wo dann noch was anderes, was andere Zeitzeugen nicht erzählen können.
Also ganz besonders toll fand ich die Beobachtung von irgendeinem IM, ich weiß nicht, als die amerikanische Reisegruppe der Studenten, alle so 18, 19, 20 Jahre alt, drüben waren, hatten die ein Spielgerät dabei. Der kannte das Wort nicht. So eine Wurfscheibe, fliegende Untertasse in Klammern. Das war ein Frisbee. Da muss man erstmal drauf kommen.
Da haben wir vielleicht jetzt die Gelegenheit, auch eine kleine kurze Tonspur aus dem Film zu hören. Da ist nämlich die Akte Christine und Eric Ash, nee, die Akte Christine zu hören. Da geht es um deine Mutter.
In der Familie macht er eher einen gehemmten Eindruck, beziehungsweise sein Verhalten in Gegenwart seiner Frau, die politisch desinteressiert und typisch amerikanisch ist, unterscheidet sich von dem... Super. Unterscheidet sich von dem, wenn er unter seinen Studenten oder an der Uni ist. Dort blüht er praktisch auf. Er ist in Tübingen bekannt wie ein bunter Hund und wird auf der Straße ständig angesprochen.
Das ist klar.
Das ist auch genervt.
Deine Mutter, auch Teil eben der Akte, die hat dich sehr unterstützt, auch jetzt bei den Dreharbeiten oder bei den Recherchen, oder?
Genau, wenn ich jetzt sozusagen Sherlock Holmes war, war sie Watson.
Welche Erinnerungen hast du eigentlich an ihn? Ja, weil das eine ist ja hier jetzt die Story und das andere ist, wie war er hier?
Also ich würde jetzt meine Gegenfrage gern stellen an den Richie, der jetzt auch ja im Studio hier dabei ist. Du kennst ja meinen Vater auch so ein bisschen. Was für einen Eindruck hatte er denn auf dich gemacht?
Na, er war halt immer dieser offene Typ. Wir haben ihn ja hauptsächlich auf den Partys in der Studobar getroffen, wenn wir da als 18-Jähriger oder so ein paar Bier trinken wollten, dann war da dein Vater anwesend, was für dich vielleicht nicht ganz so einfach war wie für uns, weil wir fanden den natürlich cool und der natürlich auch mal die ganzen Mädels um sich, das ist völlig richtig, ja. Aber in der Tat, nee, auch immer fröhlich, immer im Mittelpunkt des Geschehens auf jeden Fall.
Ja. Und der war wirklich sehr bekannt in Tübingen, weil er auch lange da war. Ich meine, der ist ja 1964 dann das erste Mal hergekommen. Es gab nur zwei kleine Unterbrechungen, wo er nicht in Tübingen gelebt hat. Das war zum einen, als ich in Kansas dann auf die Welt kam, Anfang der 70er. Da war er 2-3 Jahre mal drüben. Und dann musste er, nachdem er als DAI-Direktor geschasst wurde, 1977, noch ein Jahr nach Blaubeuren mit der Familie ziehen. Und dort hat er an der Ursprungsschule Englisch unterrichtet. Ursprungsschule ist bekannt als Basketball-Internat, muss man noch dazu sagen.
Und im Endeffekt ist durch die Kündigung am DAI erst dann die quasi Ersatzleidenschaft Ostreisen quasi zustande gekommen, dass er da dieses Austauschprogramm leiten konnte mit der Tafts-Uni?
Genau, dann war er wieder an der Tafts-Uni und er wollte eben den Studenten nicht nur das eine Deutschland, sondern auch das andere vermitteln. Und dann häuften sich die Reisen. Und 1978 sind die dann das erste Mal, oder 79 sind sie das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden, auf einer Bahnfahrt. Auch das ist in der Akte enthalten. Da schreibt jemand, da war der Amerikaner Asch. Und der hat die ganze Zeit die Leute ausgehorcht im Gespräch. Die ganze Zeit Informationen aus. Der wollte alles wissen. Alles. Über die größeren Zusammenhänge, die privaten Sachen und sowas. Einfach nur so im Gespräch. Höchst verdächtig.
Wie kamst du dazu, diese Animationsgeschichten mit einzubauen? Was kannst du dazu vielleicht noch sagen?
Ja, wichtig war für mich eben, dass es nicht so ein bleischwerer Film wird. Wichtig war auch, in irgendeiner Form, und zwar in Form eines visualisierten Kopfkinos vielleicht, meine Eindrücke irgendwie zu verarbeiten und sichtbar zu machen. Und deshalb, auch weil Agenten-Stories ja gerne auch mal so zum Sujet bei Comics oder so verwendet werden, schien mir das eine bessere Lösung, als jetzt die Guido Knopp'sche Lösung zu machen, wo man dann eine Großaufnahme von der Hand sieht, die irgendwas unterschreibt oder so einen Vertrag oder sogar noch schlimmer, irgendwelche Kumpels auszustatten als Agenten und da irgendwas zu faken. Da fand ich das ehrlich ja einfach so totale Fantasie-Comic, ja.
Ein weiterer Punkt, den wir noch kurz ansprechen können, ist die Musik.
Ja.
Ist ja auch immer schon atmosphärisch wichtig für jeden Film. Da hast du auch eine befreundete Lösung, eine Tübinger Lösung gefunden sogar, ne?
Mir war es wichtig, dass die Musik, so wie der Protagonist aus Tübingen kommt. Und durch einen Zufall war ich mal auf dem DIY Dub Club Konzert und habe einen gewissen Rick Newton kennengelernt und Carsten Bauer. Rick Newton ist in Tübingen auch bekannt als Red-Eyed Rick, hat auch einige Konzerte gegeben, glaube ich, in letzter Zeit. Und den habe ich dann mal so drauf angesprochen. Der war da ganz offen. Wir sind auch befreundet. Und meinte, ja, das können wir machen. Und dann haben die wahnsinnig viele Tracks produziert. In dem Film ist ja auch wahnsinnig viel Musik. Ich musste neulich die Musikliste schreiben. Ich glaube, es sind 49 Titel oder so. Das hat denen aber, glaube ich, auch Spaß gemacht. Und der hat dann eben andere Tübinger Musiker zusammengetrommelt, die Theatermusiker sind zum Beispiel. Aber auch der Wolfgang Lindenfels zum Beispiel, der ist Saxophonlehrer an der Musikschule hier, der eine ganz, ganz viele tolle alte auch Saxophone hat, verschiedenste Typen und sowas, weil wir wollten jetzt ja nicht so einen klinisch sauberen Hollywood-Soundtrack unbedingt haben, sondern es sollte auch ein bisschen anders sein. So wie mein Vater auch so ein bisschen anders war und so wie ich vielleicht auch ein bisschen anders bin. Und ich freue mich vor allen Dingen auch auf die DVD, da habe ich auch was geplant, eine bisschen andere Vermarktungsstrategie vielleicht, mit Buchhändlern zusammenzuarbeiten, dass man Lesungen zur DVD macht, mit Musik im Hintergrund, wo aus der Akte vorgelesen wird, wo ein bisschen diskutiert wird drüber. Ich glaube einfach, ich musste mich erstmal erholen von diesem Gewaltakt und jetzt ist es an der Zeit, wirklich da ein bisschen auch was zu machen und da ist man natürlich selbst gefordert. Das ist nicht die bequeme Lösung, wenn man einen Verleih hat, aber ich bin mir auch sicher, dass ein Verleiher nie den Job so gründlich und mit so viel Liebe machen würde, wie wenn wir das oder ich das jetzt in die Hand nehmen würde. Tübingen ist, wie gesagt, die wichtigste Abspielstätte für mich.
Und da läuft die Tübingen-Premiere am Freitagabend 20.15 Uhr im Kino Museum Deckname Pirat von und mit Eric Esch. Vielen Dank, dass du da warst. Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte.
Ich danke. Hat total Spaß gemacht. Das ist super.